Aber ich glaube, wir müssten darüber hinaus sogar zu einem totalen Umdenken kommen. Und zwar, wenn wir ein bisschen den Punkt der Energiebedarfe und Kosten verlassen und uns mehr so die Umweltauswirkungen anschauen.
Herzlich willkommen zum Trox Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen. Mein Gott, meine Damen und Herren, er hat auf den Knopf gedrückt. Er hat sich hin und her entschieden, ob er dabei sein will oder nicht. Sie sind zumindest, darüber freue ich mich sehr sogar, lieber Martin Lenz. Herzlich willkommen zu deinem persönlichen, omnipräsenten Kanal von Null auf Technik. Wir begrüßen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ich hoffe, wie geht's dir?
Warum denn zu meinem Kanal? Das ist unser Kanal.
Ja, ich bin ein schmückendes Beiwerk. Ich bin ja auch austauschbar.
Ich freue mich übrigens sehr, dass du halt hier bist, Martin. Ja,
ich weiß.
Und wir beide. Und wir diese Folge aufnehmen.
Wir lachen ein bisschen, aber lass uns über uns sprechen. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Wie war das Wochenende?
Wochenende war super.
Ja.
Ich hatte ein schönes Wochenende, ja.
Was hast du gemacht?
Och, verschiedene Dinge, würde ich sagen.
War Zero Personality, aber gut.
Ja, muss ich jetzt mal überlegen, was ich gemacht habe eigentlich.
Ja.
Ja, verschiedene Sachen. Ich habe verschiedene Leute getroffen, so dies und das, Sport gemacht.
Sport ist ein wichtiges Thema.
As always.
In unserem Kalender steht nämlich am 30.09.
Oh, habe ich auch
gesehen. Das Doppel des Jahres.
Das
ist unglaublich.
Das ist das Jahresausgleich Doppel.
Wir machen Livestream, denke ich, für alle Leute, die wollen. Und das wird entweder auf der Anlage von Rot-Weiß Flühen unter Flutlicht ausgetragen oder in der Tennishalle Wegmann.
Und du verlinkst den Link zu
in den Shownotes.
Vergessen Sie das einfach wieder, das wird er niemals
tun. Wird er nicht tun, aber wir trainieren beide heimlich hart. Wir erzählen uns, das wird einfach ein lockeres Hobbyspiel. Aber ich sag dir, ich habe mit dem amtierenden Stadtmeister in der Klasse Ü55 von Bottrop, mein Tennistrainer, schon einige Sessions hinter mir. Und ich habe nach der ersten schon gedacht, ich sollte aufhören zu spielen, weil der hat mich so platt gemacht.
Ja.
Das war schlimm.
Das stellt mir lustig vor.
Ja, du kannst mal zugucken. Der sagt dann immer so, so. Er sagt ja schon fast ganz gut. Das ist so ein motivierender Typ.
Fast ganz gut.
Er sagte so, ja, fast ganz gut.
Ja.
Er sagte,
heißt so viel wie, war ziemlich bescheiden.
Er formuliert es höflicher einfach, aber er ist auch einfach Stadtmeister im Einzel und im Doppel in seiner Altersklasse.
Okay.
Ja, kann ich empfehlen.
Also, das ist gut. Was hast du sonst am Wochenende gemacht?
Am Wochenende, wie immer, ich habe heimlich gearbeitet und habe meine Hemden gebügelt. Ich habe ja gerne Hemden an und die habe ich dann
gebügelt. Ach, du bügelst deine Hemden?
Ich bügel, ja. So. Das sind nicht so diese selbsttrocknenden Dinge. Und ich habe mich...
Ach so,
das
ich frage nur, weil ich ist mir noch nie aufgefallen, dass du
bügelst. Das liegt daran, weil ich im Büro meistens schlafe. Aber tatsächlich, ich habe mich beschäftigt mit dem Sommerhit des Jahres. Kennst du den Sommerhit des Jahres?
Der
Nein. Sagt dir der Name Shirin David?
Ja, hast du mir vorhin schon mal gesagt, den Namen.
Mit dem Lied Bauchbeine Po.
Nee.
Ich habe es vorher auch nicht gekannt. Aber ich möchte dich einleitend.
Und jetzt ist es on repeat in deiner Spotify-Playlist.
Ich habe ein paar von den Textzeilen habe ich mir zu eigen gemacht. Aber ich möchte dir unter dem YouTube-Video, was sie, das Lied dauert 2 Minuten 13 Sekunden. Es scheint also, du als Musiker weißt, es ist mit Sicherheit sehr inhaltsstark.
Ich finde ja kürzere Lieder immer besser, ehrlicherweise. Ich gucke auch keine Filme, die länger dauern als 90 Minuten.
Manchmal
100. Aber sehr, sehr ungern darüber.
Ja, ich möchte dir Kommentare unter diesem Video vorlesen. Das ist keine Formatfolge. Wir kommen gleich noch zum Thema. Also wenn Sie, spulen Sie da 5 Minuten vor. Ich mache das jetzt einfach, damit Sie wissen, was uns so beschäftigt.
Das ist auch gut. Also, spulen Sie 5 Minuten vor.
Ist einfach so. Pass auf, es steht unter diesem Video bei einer amerikanischen Videoplattform, die wir aus Werbegründen nicht nennen dürfen. Mein Opa konnte seit Jahren nicht laufen. Gestern lief dieses Lied im Radio und er ist einfach aufgestanden und das Radio ausgemacht.
Wo steht das?
Und bei diesen Kommentaren unter dem YouTube-Video.
Ach so.
Ja.
Das muss ja echt schrecklich sein.
Was steht hier noch? Shirin gibt mir jedes Mal das Gefühl, eine starke und stolze Frau zu sein. Und dann fällt mir ein, dass ich ein Mann bin.
Okay.
Das ist tatsächlich. Das steht hier drunter. Ich lese das Original vor. Ja. Mir ist schon vor längerer Zeit aufgefallen, dass die talentiertesten Menschen am frühesten von uns gehen. Und ich habe da so ein Gefühl, dass Shirin David uns eines Tages alle überleben wird.
Mein Gott.
Pass auf, einen habe ich noch, den wollte ich erzählen. Man merkt direkt, dass sie Nachkömmlinge von Goethe und Schiller sind. Danke, Shirin, für diese schöne Prosa. Der letzte ist mein Favorite eigentlich. Ich habe immer gesagt, die Menschheit ist nicht ganz verloren. Ich habe dieses Lied gehört und das Video gesehen und ich muss sagen, doch, wir sind verloren. Damit herzlich willkommen zu einer wunderbaren Technikfolge, einem Ausflug in die Lebensrealität. Nochmal doppel am 30.09. seien Sie dabei. Und ansonsten geht es für uns heute um die Frage, der wir uns ja schon häufig stellen, was sind eigentlich ideale raumlufttechnische Anlagen. Und der Frage, beschäftigen wir uns eigentlich aus dem richtigen Blickwinkel mit einer raumlufttechnischen Anlage? Planen wir die richtig und betrachten wir die richtig? Und der Martin hat dazu sich nicht nur Gedanken gemacht, sondern auch eine Präsentation gehalten. Und die werden wir nochmal recyceln heute. Wie schön, ich freue mich.
Ich finde das so faszinierend. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, was wir machen.
Ja.
Und ich habe das Gefühl gehabt, du hast mir kein einziges Mal zugehört.
Und jetzt bist du überrascht,
dass ich das getan habe. Du stellst mir jetzt eine Frage zu irgendeinem Thema, was mit dem eigentlichen Thema gar nichts zu tun hat.
Aber du hast die echt gut gestellt.
Boah. Ich bin begeistert.
So was Schönes habe ich, glaube ich, noch nie zu dir gesagt.
Boah, das ist wirklich wahr. Und wir kennen uns ja schon wirklich ein paar Jahre.
Ja. Ja.
Genau, aber es war eigentlich eine super passende Frage zu dem Thema. Und zwar glaube ich, dass die Antwort darauf leider nein ist. Zumindest nicht in allen Fällen beschäftigen wir uns, glaube ich, heute schon mit den richtigen Dingen. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg.
Jetzt ist dir gerade ein Glas auf Wasser rausgeschmissen. Oh Mann, das wird ein Martin hat am Anfang der Folge gesagt, das wird eine, die wir nochmal neu aufnehmen. Und jetzt weiß ich, was du meinst.
Nee, Scherben bringen Glück, aber ich
die ist ganz geblieben. Nicht kaputt,
da darfst du nicht in die Kamera halten wegen Werbung.
Ach so, ja.
Okay.
Wie mit dieser amerikanischen Videoplattform.
Also ich glaube, wir tun schon oft das Richtige, aber ich glaube, wir könnten noch viel mehr, viel besser machen. Und zwar nicht, weil wir es früher nicht besser wussten, sondern weil sich einfach die Gegebenheiten ändern.
Und was meinst du damit konkret?
Weil
lass uns in die Historie gucken, wie ist man denn aus deiner Sicht aktuell unterwegs oder aus der Vergangenheit heraus, wenn es um solche Gebäude geht und die raumlufttechnische Anlage?
Genau, bei der raumlufttechnischen Anlage konzentrieren wir uns ja häufig oder haben uns in der Vergangenheit ganz, ganz häufig auf die Nenngrößen und Kenngrößen konzentriert.
Das welche
haben wir
sind auch das schon für mal, dich zum Beispiel? Ja, Wärmerückgewinnung.
Also Wärmerückgewinnungsgrad, Elektroeffizienz vom Ventilator.
Also in Kilowattstundengrade.
Genau, Druckverluste, Luftmengen und sowas, auch Luftvolumenströme.
Also das ist, wo alle was nebeneinander stellen und sagen, guck mal, das kann der.
Das sind Charakteristiken von so einem Gerät. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal diskutiert oder besprochen in der Folge, als wir über raumtechnische Geräte gesprochen haben. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir uns selbst gebaut haben, sage ich mal. Also die Gesetzgebung betrachtet im Wesentlichen solche Kenngrößen, also oftmals noch. Mhm. So eine Ökodesign-Richtlinie zum Beispiel fokussiert sich auf Kenngrößen im Nennbetriebspunkt. Wir haben verschiedene Zertifizierungssysteme, die sich ausschließlich auf die Kenngrößen im Nennbetriebspunkt konzentrieren. Ne? Das heißt, Wirkungsgrade wieder, ne? Wärmerückgewinnungsgrade.
Und also der Status quo des Gerätes,
aber wenn es im Betrieb ist.
Genau, ja.
Die europäische Normung, die beschreibt ganz, ganz oft die Kenngrößen im Nennbetriebspunkt und so weiter. Und eigentlich ist das aus meiner Sicht nicht mehr so richtig zeitgemäß und auch nicht mehr so richtig zukunftsfähig. Zumindest, glaube ich, müssen wir, oder ich bin davon überzeugt, dass wir heute anfangen müssen, zu hinterfragen, ob das so der Approach ist, der in Zukunft der richtige ist.
Warum?
Weil, also es gibt eigentlich zwei Stufen, würde ich sagen. Die erste Stufe ist halt, dass man diese Energiekenngrößen, sage ich mal, um die es ja ganz, ganz oft ging oder immer noch geht, dass man die nicht nur als Kenngröße im Betriebspunkt betrachtet, sondern eigentlich über den gesamten Lebenszyklus betrachtet. Auch das Thema hatten wir ja schon mal kurz, dass man quasi hingeht und sagt, ich gucke mir nicht nur die Rückwärmzahl an von der Wärmerückgewinnung, sondern ich schaue mir mal an, was macht die eigentlich in diesem System bezogen auf die Lebensdauer von 25 Jahren. Mhm. Also ich schaue mir an, wo steht das Gerät, wann wird es betrieben, also je nach Gebäudetyp läuft so ein Gerät ja mal 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, also in so einer Krankenhausanwendung, in einem Bereich, wo immer Leute sind. Aber es gibt ja auch Geräte, die sind deutlich seltener im Einsatz, also werden bedarfsgerecht geregelt und so weiter. Und dann macht es natürlich Sinn zu gucken, wie sind denn die Energiebedarfe im gesamten Leben des Gerätes und probiert die zu optimieren. Mhm. Also dann geht man schon nicht mehr stumpf hin und sagt, ja, 78% Rückwärmzahl ist besser als 76%. Was im Übrigen viele Normungswerke und Zertifizierungswerke tun würden, sondern geht hin und sagt, ich guck mal wirklich, welche Rückwärmzahl ist denn optimal für meine jeweilige Anwendung. Jetzt erstmal nur von den Energiebedarfen, weil es ist ja so, wenn ich mehr Rückwärmzahl einbaue, also eine bessere Wärmerückgewinnung, was die Wirkungsgrade angeht, dann kostet mich das mehr Strom und mehr Invest. Die Investitionskosten blenden wir jetzt mal aus für den Moment, aber mehr Strom kostet das, weil eine Wärmerückgewinnung mit mehr Wirkungsgrad hat einen höheren Strömungswiderstand. Das heißt, ich brauche mehr Kraft quasi, um die Luft da durchzudrücken.
Aus dem Ventilator raus sozusagen. Das bedeutet, es korreliert in gewisser Form miteinander mehr Input, ergibt dann zum Beispiel dann in dem Falle mehr Wärmerückgewinnung.
Das heißt, ich kann eine Wärmerückgewinnung vielleicht bauen mit 99% Wirkungsgrad. Mhm. Die hat aber auch einen Strömungswiderstand, der ist unendlich hoch, sodass das, was ich auf der Energieseite, thermischen Energieseite einspare, also zurückgewinne, ich wieder total verschwende durch mehr Elektroaufwand.
Ja.
Das heißt, über diese Lebenszyklusbetrachtung kriege ich es schon mal hin, da eine richtige Balance zu finden, anwendungsabhängig, dass ich wirklich gucke, wie kann ich denn die Energiebedarfe optimieren? Nicht nur bei der Wärmerückgewinnung, sondern es geht auch natürlich beim Ventilator und bei Druckverlusten von den Komponenten und so weiter. Also ich kann dann sehr, sehr viel besser das Gerät im Hinblick auf die Energiebedarfe optimieren. Das ist auch ein Thema, was wir jetzt ein paar Mal schon diskutiert haben in verschiedenen Folgen. Das wird angeboten, machen wir schon lange und ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Ich kann damit auch einen Schritt weitergehen, kann das nicht nur von den Energiebedarfen mir anschauen, dann natürlich auch von den Kosten. Dann ist man bei diesem Thema LCC, also Lifecycle Costs oder Lebenszykluskosten. Und dann kann ich mit solchen Rechnungen mir angucken, was habe ich für Investitionskosten, was habe ich für Betriebskosten und kann quasi ein und was habe ich für Wartungskosten und alles, was passiert auf dem Lebensweg noch.
Ja.
Und kann dann mir quasi ein Gerät dimensionieren und das Gerät kostentechnisch optimieren, indem ich mir den gesamten Lebenszyklus anschaue.
Inklusive der Betriebspunkte, die das Gerät hat,
genau,
gemessen. Ist das schon inklusive eines Standortes bei einer
Lebenszykluskostenbetrachtung? Ja. Also bei den meisten Tools wird man das natürlich standortbezogen machen. Mhm. Weil bei einer Wärmerückgewinnung ist einen erheblichen Unterschied macht natürlich, ob ich die betreibe in Spanien, Süddeutschland oder Norddeutschland oder auch Spanien oder Norwegen. Mhm. Im Übrigen, auch da, die europäische Gesetzgebung, hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, und auch die Zertifizierungsprogramme, die unterscheiden da so gut wie gar nicht. Ne?
Das heißt, das ist interessant.
Rein von den, wann darf ich sie in Europa in den Verkehr bringen, ist es jetzt im Moment mal bei den raumlufttechnischen Geräten für Nicht-Wohnungsanwendung total irrelevant, ob das Gerät in Norwegen steht. Norwegen ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es ja nicht in der Europäischen Union, aber
ist sag aber, mal,
ob das jetzt in Schweden steht oder in Athen, also in Griechenland oder so.
Wobei, witziger Fun Fact, Norwegen ist eines der ganz wenigen Länder, die zu 100% europäische Vorgaben in der
Zahlungsrichtung
umsetzen.
Deswegen bin ich gerade auch ein bisschen...
Hätte auch tatsächlich sagen können als
aber man versteht, glaube ich, es gibt einen riesen Einfluss
aufgrund der klimatischen Rahmen.
Klimatischen Bedingungen, der Betriebszeit natürlich auch, also wie lang läuft das Gerät. Und dann kann man ermitteln, was ist die beste Wärmerückgewinnung, rein auf Energiebasis und auch auf Basis von den Kosten natürlich. Ne? Das ist was gemacht wird, das kann man tun, das bieten wir auch an, bieten auch andere Firmen an. Da sind wir einen Schritt weiter, wird aber gar nicht immer gemacht. Das finde ich schon mal ein bisschen schade.
Also
ich glaube, das ist auch viel Gewohnheit, mangelnde Zeit, ein bisschen auch Respekt davor, dass das vielleicht aufwendige Berechnungen sind.
Ja.
Aber heutzutage ist das unproblematisch. Also es gibt tatsächlich Tools, die integriert sind in Ausführungsprogrammen, wo man das oft Knopfdruck einfach bekommen. Ne?
Auf Basis der vorherigen Planung, die man hat mit den Parametern wie Luftmenge.
Genau, und also man muss natürlich sagen, was das für ein Gerät ist, was hat das für Komponenten und so weiter. Und man muss natürlich vorgeben, wo steht das, in welchem Land und in welchem Ort und so weiter, damit man eine Wetterdatenbank ansprechen kann. Auch das habe ich ja schon mal erklärt. Und dann wird für jede Stunde im Jahr geguckt, wie ist das Wetter, also Temperatur und Feuchte und wie viel Energie benötige ich, um die Luft zu fördern und die Luft aufzubereiten und so weiter. Und man muss das Gebäude natürlich kennen, also Betriebszeiten, welche Temperaturen will ich im Gebäude haben, aber das geht wirklich ruckzuck und einfach und dann komme ich zu einer Lebenszyklusbetrachtung. Genau, das ist so der erste Schritt, würde ich sagen. Jetzt ist aber die Herausforderung aus meiner Sicht, den Weg zu gehen, gar nicht so eine große, weil das ist verfügbar, das kann man einfach tun. Aber ich glaube, wir müssten darüber hinaus sogar zu einem totalen Umdenken kommen, und zwar, wenn wir ein bisschen den Punkt der Energiebedarfe und Kosten verlassen und uns mehr so die Umweltauswirkungen anschauen.
Was meinst du damit konkret? Also Umweltauswirkungen können ja vielfältige sein. Redest du gerade von CO2 oder redest du von...
Also im Grunde genommen rede ich eigentlich von den Themen, die wir auch mit Alina schon mal hatten. Ne? Wenn es um Nachhaltigkeitsthemen geht. Also was hat das Produkt im gesamten Lebenszyklus für Einflüsse auf die Umwelt?
Wir reden aber dann, wenn wir über diese Richtlinien sprechen, von der Erstellung des Gerätes per se, also der Sache, egal welcher, bis hin zum Rückbau sozusagen.
Ja, also genau. Eine ganzheitliche, also von der Herstellungsphase über die Nutzungsphase beziehungsweise Errichtungsphase bis zum Rückbau und der Recyclingphase, Entsorgungsphase und so weiter und auch die Quereinflüsse. Also eigentlich die gesamte Betrachtung. Jetzt muss man sagen, das hängt dann, gibt es jetzt nicht nur CO2, was einen riesen Einfluss hat, aber CO2 ist, glaube ich, der Punkt, den wir uns heute vielleicht mal angucken können, warum ich glaube oder bei dem man ganz gut sieht, warum man eigentlich umdenken muss, weil das sehr, sehr dynamisch geworden ist. ist und individuell. Und was man auch sehen muss, ist, dass in diesen Phasen, über die ich gerade geredet habe, bei so einem raumlufttechnischen Gerät oder System, diese Lebensphase natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss hat.
Du meinst in der Nutzung im Gebäude.
Genau. Jetzt, ne? Weil wir haben natürlich, haben wir Materialverbräuche und wir verbrauchen auch Energien, um so ein Produkt herzustellen.
Aufgrund des Metalls und so weiter.
Das läuft ja im Regelfall 20, 30, 35 Jahre. Und der Energiebedarf und der Impact in der Zeit auf die Umwelt ist in vielen Fällen viel, viel ausschlaggebender als das, was jetzt in der Errichtungsphase und in der Entsorgungsphase passiert.
Das bedeutet, wir fokussieren uns jetzt bei dieser Betrachtungsweise hier auf die Nutzung im Rahmen des regulären Einsatzes in einem Gebäude beispielsweise.
Genau, also im Grunde genommen auf die Lebensphase des
Also Produkte. Weder Erstellung noch Rückbau.
Genau, genau. Jetzt mal für den Moment, nur gedanklich. Und da glaube ich auch, dass wir da zu einem Umdenken kommen müssen, weil wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wir überlegen uns jetzt, oder stellen uns jetzt mal ein ganz konkretes raumlufttechnisches Gerät vor. Wir machen es jetzt mal ganz
x-beliebig,
einfach. Wir nehmen jetzt mal so ein Gerät, ich habe das auch mal gerechnet, das sehen Sie jetzt nicht, es geht auch nicht um die Zahlen, aber in meinem Beispiel habe ich ein Standardgerät genommen, mal mit 12.000 Kubikmetern Luft, klassischer externer Druck, Rotationswärmerückgewinner, zwei Ventilatoren, zwei Filter, also wirklich nichts Besonderes. Und ich habe das Gerät jetzt in den folgenden Betrachtungen auch immer in der gleichen Anwendung gesehen.
Das heißt, das Gebäude wäre theoretisch dasselbe oder die Anwendung,
die Nutzung? Genau, also die Nutzungszeit ist immer das Gleiche und die Lasten und so weiter, die es abzufertigen gibt, sind auch immer die gleichen. Und dann habe ich das Ganze mal simuliert, erstmal was die Energiebedarfe angeht und das ist jetzt auch nicht überraschend und habe das jetzt mal für drei unterschiedliche Standorte gemacht, die ich mir immer angeschaut habe. Und zwar immer Madrid, München und Stockholm. Ne?
Hauptsache Italien, ja.
So, und da passiert dann, wenn man sich jetzt die Energiebedarfe anguckt, bei der gleichen Betriebszeit, gleicher Gebäudetyp, gleiches Gerät und so weiter, ist der Elektroenergiebedarf erstmal mehr oder weniger gleich. Weil da für die Förderenergie, die ich brauche, also damit das RLT-Gerät quasi die Luft bereitstellt, also elektrische Energiebedarfe, die sind fast immer ähnlich. Das streut so ein bisschen, weil die Wärmerückgewinnungsnutzung natürlich unterschiedlich ist und natürlich ist auch dichte Einflüsse bei der Luft, Lüfflüsse bei der Luft gibt und so weiter, aber das vernachlässigen wir jetzt mal.
Ja.
Erstmal ist der Elektroenergiebedarf mehr oder weniger gleich. Mhm. Der thermische Energiebedarf ist aber natürlich total unterschiedlich.
Natürlich, wir haben einmal nochmal zusammengefasst, wir haben Stockholm in Schweden,
genau,
München und dann haben wir Madrid.
Genau, und jetzt wenn man sich zum Beispiel Stockholm anschaut, da leistet die Wärmerückgewinnung viel, also ich kann viel Wärme zurückgewinnen, weil es ja oft kalt ist, ne? Wir brauchen aber trotzdem natürlich auch noch relativ viel oder ein bisschen Heizenergie, um nachzuheizen. Mhm. Also alles, was die Wärmerückgewinnung nicht schafft, muss ich halt nachheizen.
Was würdest du da für einen Wärmerückgewinnungsgrad?
Also in meinem Beispiel habe ich jetzt einfach mal 80% genommen oder 81%. Mhm. Das ist jetzt bei einem Rotor ein typischer Wert.
Es geht nur darum, dass wir jetzt nicht irgendwie so ein Hochleistungsthema drin haben, weil viele sagen, ich brauche viel mehr Wärmerückgewinnung.
Nee, darum geht es jetzt auch nicht. Es geht eigentlich um die Vergleichbarkeit. Mhm. Genau, also thermisch ist das so, dass ich die Heizenergie, die ich in Schweden brauche, die ist natürlich deutlich größer als die ich dann noch in Madrid brauche. Mhm. Und die Wärmerückgewinnung bringt auch mehr Energie in Stockholm, als zumindest Heizenergie wird mehr zurückzugewinnen als jetzt in Madrid, weil es einfach kälter ist.
Natürlich.
So, bei der Kälteenergie oder Kälte, beim Kältebedarf ist es natürlich genau umgekehrt. Mhm. Ich habe ja bei der Kälte die Situation, dass ich in Madrid viel häufiger warme Tage habe. Das heißt, der Kältebedarf ist natürlich in Madrid am größten.
Yep.
So, das heißt, schon mal hier gesehen, ein und dasselbe Gerät wird nach Effizienzklassensystemen der Zertifizierungsprogramme die gleiche Klasse bekommen. Und würde nach europäischer Gesetzgebung gleich abschneiden, würde nach europäischer Normung oft die gleichen Klassen erzielen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere diese Wärmerückgewinnungsklassen. Also alles wäre gleich und wir sehen, es gibt schon erhebliche Unterschiede, was die Energiebedarfe angeht. Das war jetzt der erste Schritt. Mhm. Das ist der zweite Schritt. Wir gucken uns mal den CO2-Impact an. Und jetzt wird es nämlich spannend.
Jetzt wird es nämlich wahrscheinlich aus dem Grunde spannend, weil wir jetzt über elektrische Erzeugungsenergie sprechen.
Ja, genau. Und jetzt haben wir mal in dem Beispiel, habe ich jetzt sogar mal so getan, als würden wir überall mit Gas heizen einfach noch.
Mm, ja, okay. Ja,
das heißt, ich habe einen Standardwert für die CO2-Emissionen fürs Heizen angenommen, für Gas. Aber das unterscheidet sich natürlich erheblich, weil ich in Stockholm natürlich viel mehr Heizenergie brauche, also auch mehr CO2-Emissionen habe aufgrund der Gasnutzung. Mhm. Spannend wird es jetzt beim Strom, weil der Strombedarf jetzt Einfluss hat auf das, was ich mit dem Elektroverbrauch an CO2 erzeuge und was ich auch mit der Kältemaschine an CO2 erzeuge, weil da habe ich auch mit einem Standard-COP gerechnet. Und jetzt die Frage an dich, was schätzt du denn, wie das so aussieht bei Madrid, München und Stockholm, was so den Strommix angeht, den ich aus dem Netz bekomme? Wer ist denn da am schlechtesten?
Am schlechtesten, also ich kenne ja so ein bisschen die europäischen Durchschnittswerte bezogen auf Kohleverstromung und ich glaube, da sind die Deutschen zwar noch vor Polen, aber wir sind relativ weit, wenn es darum geht, Kohle immer noch zu verstromen. Ich glaube, im Drittelmix macht das irgendwie 37% irgendwo ungefähr Kohlestrom aus. Also CO2-seitig würde ich Deutschland relativ weit unten ansiedeln.
Also relativ weit, oben beim CO2-Ausstoß ja, also pro Kilowattstunde Strom.
Wie gut wir sind, würde ich sagen, ist es schlecht tatsächlich, aber bei der CO2-Emission wird Deutschland relativ weit oben abschneiden. Ich glaube, Spanien ist auch bei der PV-Verstromung relativ gut, aber an erster Stelle mit dem geringsten CO2-Impact würde ich halt die nordeuropäischen Länder
sagen. Das ist auch korrekt. Also am besten ist Schweden, wenn man sich das europäisch anguckt. Ich habe die Daten jetzt mal hier von 2023. Am schlechtesten ist Polen und Deutschland ist auf Platz 7 von hinten. Also auch relativ schlecht. Wenn man sich das jetzt in Werten anguckt, ist das in Deutschland sind das ungefähr 0,366 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Strom. Wie gesagt, das sind die Daten von 2022 jetzt an der Stelle. Und in Madrid sind es 0,205 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Strom und in Stockholm sind es 0,007.
Also 7 Gramm.
Also so gut wie gar nichts. Ne? Also extrem gering.
Hätte ich nicht geglaubt, aber die Schweden haben, glaube ich, haben die noch Atomkraft?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die haben ganz, ganz viel aus Wasserkraft.
So wie Norwegen.
So genau. Norwegen hat auch extrem aus Wasserkraft.
100%, glaube ich.
Ne? Genau. Was dann jetzt natürlich spannend wird, ist, wenn ich jetzt die Geräte mir angucke nochmal und vergleiche, also ich genau das gleiche Gerät an drei Standorten, dann ändert sich jetzt alles in der Betrachtung. Auf einmal, das, was vorher gleich war, also Energiebedarf auf der Elektroseite, Elektroenergiebedarf, jetzt im, sagen wir mal, CO2-Impact sich komplett verschiebt.
Ja.
In Stockholm hat das genau das gleiche Gerät so gut wie gar keinen CO2-Impact aufgrund vom Elektroenergieverbrauch, einfach weil der Strommix so gering ist. Während das in Deutschland ganz anders aussieht.
Natürlich.
Da ist der Anteil, wenn ich mir angucke, was wird an CO2 komplett ausgestoßen aufgrund des Betriebs des Gerätes, ist da der Stromanteil am allerhöchsten. In Stockholm hat eigentlich nur noch das Heizen Einfluss, weil ja auch die Kälteerzeugung über Strom passiert. Ne? Das heißt, in Schweden gibt es dann nur noch einen Einfluss aufgrund der Heizenergie. Und Madrid liegt dann so dazwischen. Und das heißt natürlich jetzt auch an der Stelle schon, für den Optimierungsansatz, wenn ich jetzt nicht die Kilowattstunden mehr angucke, sondern mir den CO2-Impact angucke, müsste ich in Stockholm ganz andere Dinge tun, als ich in Deutschland tun würde.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel macht es ja in Stockholm, wenn ich jetzt sehe, ich sage mal, ich will es jetzt optimieren im Hinblick auf CO2.
Ja.
Dann wird mir in Stockholm es wenig bringen, zu sagen, ich baue jetzt einen Ventilator ein, der 5% mehr Effizienz hat. Weil der Stromanteil halt vergleichsweise klein ist.
Ja.
In Stockholm habe ich den größten Teil noch in der Heizenergie. Das heißt, ich könnte überlegen, ob ich zum Beispiel eine bessere Wärmerückgewinnung einbaue, wenn ich jetzt mir nur CO2 anschaue, wird dann heißen, ich spare quasi Gas ein. Das heißt, den CO2-Impact des Gases, der wird kleiner und der vom Strom wird nur minimal größer, weil ich zwar einen größeren Strömungswiderstand habe, der sich aber im CO2-Footprint gar nicht so stark bemerkbar macht. Und das ist halt total wichtig zu erkennen, dass wenn wir die Betrachtung ändern und nicht mehr so stark auf Verbräuche, Energieverbräuche schauen oder auf Kosten schauen, sondern auf den ökologischen Footprint schauen, dass wir ganz, ganz andere Entscheidungen treffen würden, was die Auswahl eines optimierten, standardoptimierten Gerätes angeht.
Was empfiehlst du denn? Also gemessen an dieser Erkenntnis, ich meine, viele werden sich jetzt erinnert fühlen, Martin, an die Aufforstungsdebatte. Ja, also wenn man durchs Sauerland fährt, dann denkt man so, okay, es sind viele Bäume, die fehlen. Und ich fand es sehr, sehr spannend, bei einer Diskussion mal dabei zu sein, wo der Bundesforst, das ist tatsächlich auch eine Bundesbehörde, sich überlegt, welche Bäume brauchen wir in Zukunft? Das sollen ja die Bäume sein, die in 50 Jahren dem Klimawandel sozusagen trotzen und klarkommen und trotzdem wachsen können. Eine ähnliche Diskussion machst du ja gerade auf.
Ja, also ich probiere das auch in den Vorträgen, die ich dazu gehalten habe. Ich probiere eigentlich die Leute zu so das Bewusstsein zu steigern, dass wir eigentlich ein Umdenken brauchen. Weil viele Sachen können wir schon machen. Also diese Lebenszyklusbetrachtung bei den Energiebedarfen können wir schon machen. Wir können uns auch angucken, wie ist der Strommix.
Ja.
Und wir können uns auch angucken, was ist der CO2-Impact. Das ist total einfach möglich. Und ich glaube, man muss immer die Sachen, die man schon tun kann, die muss man einfach tun. um halt schon mal ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was da passiert und um jetzt die Entscheidung richtig zu treffen. Mhm. Es gibt eine Sache, da wird der eine oder andere jetzt vielleicht auch dran denken, die das noch ein bisschen komplizierter machen wird in der Zukunft. Und das ist einmal das Problem, dass das Ganze dynamisch ist.
Du meinst bezogen auf das auf immer den, neue Innovationen
also es gibt eigentlich dynamisch im Hinblick auf, wenn ich jetzt gerade die CO2-Emissionen pro Kilowattstunde Strom für die Länder genannt habe, dann ist das etwas, was sich jedes Jahr verändert. Mhm. Also wir kriegen das in Deutschland ja mit. Der Anteil der erneuerbaren Energien geht hoch.
Ja.
Der Strommix wird grüner. Genau. Mhm. Das ist europaweit auch so. Da hat die Europäische Union ja auch ambitionierte Ziele. Das heißt, das wird sich in den nächsten 15 bis 20 Jahren dramatisch ändern. Mhm. Besser wird es werden von der CO2-Emission pro Kilowattstunde Strom. Man könnte auch sagen, der Stromverbrauch wird rein von dem ökologischen Impact unwichtiger möglicherweise, wenn ich mir die Betriebsphase angucke, ne, wenn der Strom wirklich grüner wird. Und das Gerät lebt ja deutlich länger, als jetzt die Zeit andauert, also die Geschwindigkeit, wie sich das ändert, also der CO2, die CO2-Emission pro Kilowattstunde Strom, die Geschwindigkeit, mit der die reduziert wird, ist so schnell, dass es großen Einfluss auf den Lebenszyklus des Gerätes haben wird. Das heißt, das müsste ich mir eigentlich angucken und mit einkalkulieren. Und der zweite Punkt, der ist fast noch schwieriger, ist, dass die Gebäude immer individueller werden. Das heißt, es gibt ja extrem viele Gebäude, die haben eine PV-Anlage auf dem Dach
mittlerweile
und speisen viel Strom selber in ihr Gebäude ein. Mhm. Und dann ist dem Gebäude ja relativ egal, in welchem Land es steht und wie der Strommix ist, der aus der Steckdose kommt. Mhm. Ne?
Kommt ja ein bisschen aus dieser Diskussion heraus, schaffen wir das Plus-Energiehaus oder das Null-Energiehaus, das sozusagen so autark ist, dass es die Menge an letzten Endes äquivalentem CO2-Strom auch genau gleichermaßen erzeugen kann.
Ja, eigentlich alle Energien selber bereitstellen.
Genau.
Ja, genau, davon hängt das ab und da sind halt viele Gebäude individuell. Hm. Und ich glaube, dass diese beiden Punkte sind heute noch ein bisschen schwierig mit einzukalkulieren. Ich meine, man weiß das zwar manchmal, ob für ein Gebäude überhaupt eine PV-Anlage denkbar ist oder wie sich auch in einem Land die Stromversorgung ändern wird, also im Hinblick auf den ökologischen Einfluss und so weiter. Aber da ist viel Dynamik drin. Aber was ich auf jeden Fall immer empfehlen würde, ist das, was man schon tun kann, einfach mal zu machen. Mhm. Und ich glaube, es macht einfach an vielen Stellen Sinn, immer die Energiebedarfe über den Lebenszyklus sich anzugucken, um auch die Kosten besser abschätzen zu können. Aber ich würde auch immer empfehlen, diese CO2-Betrachtung zumindest mal ausgewählt zu tun, um ein Gefühl dafür zu bekommen, optimiere ich überhaupt an der richtigen Stelle. Mhm. Weil es bei raumlufttechnischen Anlagen ja immer so die Frage ist, gerade im Hinblick auf die Wärmerückgewinnung, Aufwand und Nutzen. Das heißt, mehr Rückgewinnung, Wärmerückgewinnung heißt ja auch immer, wie gesagt, mehr Strömungswiderstand, mehr Aufwand. Strombedarf. Und deswegen muss man das natürlich gegeneinander abwägen.
Hm. Wie? Also ich meine, du hast ja jetzt zwei Diskussionen aufgemacht. Auf der einen Seite natürlich die Lebenszykluskostenbetrachtung für den Standort, was heute möglich ist. Tatsächlich auch, ich glaube, neben uns gibt es ja noch ein paar andere, die eventuell das auch standortbezogen für die ausgelegten RLT-Anlagen für die Geräte bereithält. Ja, kann ja sein, dass es auch noch andere gibt, die das machen. Ansonsten kann man das bei uns im Konfigurator machen für unsere Geräte. Wie komme ich zu dem zweiten Punkt? Also das ist jetzt die Frage, wie weit kann man heute in die Zukunft blicken, um zu simulieren, zu sagen, ich treffe eine Annahme für CO2 je Kilowattstunde?
Ja, ich glaube, für Deutschland gibt es ja schon ganz gute Prognosen.
Und wie
verlässlich die sind, wissen wir nicht so genau. Ne? Also ich habe ja letztens noch mal irgendwann was darüber gelesen, was die Ziele unserer Bundesregierung angeht und mit welcher Geschwindigkeit wir eigentlich erneuerbare Energien ausbauen müssten, um diese Ziele zu erreichen. Mhm. Von daher glaube ich, ist das eine Herausforderung, die wir im Moment noch haben europaweit, dass wir zwar ambitionierte Ziele haben, aber wir natürlich nicht so genau wissen, halten wir die auch ein, aufgrund von vielen Unwägbarkeiten, was Genehmigungsphasen, Investitionen angeht und so weiter. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, aber ich glaube, die Voraussetzung, um das tun zu können, sobald wir da mehr Planungssicherheit haben und auch besser mitbekommen, was da passiert, müssen wir halt das, was wir jetzt schon tun können, einfach machen. Und ich glaube, Lebenszyklusbetrachtungen können wir machen. Ich bin immer verwundert, wie wenig das gemacht wird. Energiebedarfe
komplett
ganzheitlich betrachten können wir machen. Einfach tun so. Ne? Mhm. Und dann mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was macht der CO2-Impact überhaupt in konkreten Beispielen aus. Ich glaube, das hilft schon viel, um halt einfach eine bessere Wahrnehmung für dieses Thema zu bekommen.
Erzeugt das später bessere Gebäude, meinst du?
Auf jeden Fall. Ne? Also ich glaube, dass wir natürlich dann andere Schnittmengen wieder haben. Das heißt, man muss dann irgendwann natürlich sogar gucken, wie sieht das in der Gesamtgebäudebetrachtung aus, weil natürlich das LLT-Gerät interagiert mit der Heizungsanlage oder mit einer Wärmepumpe oder mit einer Kältemaschine und so weiter. Also da gibt es viele Systeme, die miteinander zusammen agieren und auch miteinander gesamtheitlich optimiert werden müssen. Also ich glaube, das wird auch ein Riesenthema sein, dass wir nicht nur schauen, wie können wir jetzt ein einzelnes Lüftungsgerät optimieren, sondern dass wir sagen müssen, wir müssen das gesamte Gebäude optimieren und sie beziehen dabei natürlich das Lüftungsgerät ein, aber auch andere Gewerke, Komponenten, die einen Einfluss haben. Ne? Von daher glaube ich, dass die Gebäude dadurch auf jeden Fall besser werden können. Wir müssen halt irgendwo mal anfangen. Und deswegen wehre ich mich manchmal auch so ein bisschen. Es gibt natürlich dann immer Leute, die auch, wenn du so was erzählst über raumlufttechnische Geräte, die dann wieder sagen, ja, aber eigentlich müsste man noch das und man müsste noch das und dann kommt noch das und den, das ist da auch noch nicht drin. Es gibt immer viele Leute, die einem erzählen, was alles noch fehlt.
Und was nicht
aber geht. Ich denke, dass noch was fehlt, kann nicht der Grund sein, warum man nicht das, was man schon tun kann, schon tut.
Es liegt jetzt vor allen Dingen, wenn man das aus unserer Sicht heraus betrachtet, ja auch in unserer Verantwortung.
Ja.
Also wir können das tun, wir können das verändern, wir können ja auch nur dazu letztendlich ermutigen. Ich glaube, Mut ist da ein bisschen vielleicht auch der richtige Begriff für, diesen Schritt zu gehen und das vielleicht nicht nur standortbezogen im Status quo sich zu betrachten, sondern vor allen Dingen auch ein Stück weit in die Zukunft zu prognostizieren, auch wenn es defensiv ist.
Genau.
Aber es hat in jedem Fall einen positiveren Einfluss und zeigt halt, wie Gebäude mit guter Lüftung und mit einer guten Anlage dahinter auch in der Zukunft einen positiven Beitrag leisten.
Und auch das ganze Thema Regelung spielt da natürlich auch wieder mit rein. Systemregelung, also das eine ist ja die Auslegung und das Finden von einem guten, robusten System, was auch das Gebäude 25, 30 Jahre mit allen Dingen, die sich da drin verändern, gut belüften und versorgen kann. Das andere ist aber, dass man das auch vernünftig natürlich regelt und dadurch auch Energie einspart und so weiter. Und ich glaube, dass das halt große Dinge sind, die man jetzt tun kann.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein Blick in die Zukunft. Wie ist die Resonanz, außer dass man hört dann an einer Stelle, dass der andere sagt, ja, die anderen müssen auch
das und das und jenes machen. Die meiste Resonanz, die ich kriege, wenn ich das Thema mal irgendwo präsentiere, ist super. Weiß ich gar nicht, warum man das nicht schon seit Jahrzehnten macht, so, ne? Weil, also, seit Jahrzehnten ist vielleicht übertrieben, aber gerade so diese Energiebedarfsberechnung, das ist ja nichts Neues. Also, da müsste man einfach mehr tun. Aber es ist halt auch viel Gesetzgebung, Normung, Regelwerke, die halt irgendwie schwer zu ändern sind, die uns auch irgendwie in diesen Denkmustern in gewisser Maßen gefangen halten.
Und insofern ist es ja heute gar keine Folge, wo wir über Normen und Richtlinien und Regeln sprechen, die es einzuhalten gilt. Weil das ist ja, was du hier gerade beschreibst, noch nicht mal Vorschrift oder Vorgabe. Das ist, was man freiwillig tun könnte, um einfach noch bessere Gebäude zu planen.
Genau. Ich meine, die Gesetze muss man auch immer ein bisschen in Schutz nehmen. Das hatte ich beim letzten Mal auch in der Folge zur europäischen Gesetzgebung schon gesagt. Da braucht man auch immer eine gute Balance, ne? Zwischen was ist noch so abbildbar, dass es händel- und überwachbar ist und was bringt einen großen Impact. Aber ich glaube, das sollte uns nicht davon abhalten, trotzdem die richtigen Dinge zu tun und halt fortschrittlich zu denken.
Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Stichwort zum Schluss. Fortschrittlich denken. Und wenn Sie bis hierhin durchgehört haben, dann sind Sie auf jeden Fall bei denen mit dabei, die wissen, wo Sie Ihre Unterlagen dazu bekämen und an wen Sie sich wenden können, wenn es dann noch die eine oder andere Frage dazu gibt. Ansonsten plädierst du für Mut in der Zukunft, lieber Martin, und mit sinkenden CO2-Abgaben pro Kilowattstunde Strom zu rechnen tatsächlich.
Ja, genau. Ich möchte einfach immer anregen, darüber nachzudenken. Und wünsche mir da halt so einen Umdenkprozess und probiere den halt anzustoßen und probieren wir mit mehreren Leuten auch aus der Branche einfach mehr dafür zu werben, dass wir vielleicht uns da weiterentwickeln müssen an der Stelle, was unsere Betrachtung von solchen Systemen angeht.
Beim Thema Betrachtung ist mir gerade selber aufgefallen, dass während du ausführtest, ich auch so ein bisschen gedanklich abschweifte und dachte so, ja, hat eigentlich voll recht, weil der CO2-Gegenwert von einer verbrannten Kilowattstunde Energie in Öl oder in Gas ist ja immer dieselbe. Also das, was du an CO2 emittierst, wenn du es verbrennst. Aber wenn du Strom erzeugst, umgekehrt, also um eben elektrische Energie umzusetzen, aber wenn du halt Strom aus Sonne erzeugst oder aus Wind oder aus sonstigen regenerativen Energiequellen, dann sinkt das ja im Mix immer weiter nach unten, was die CO2-Abgabe angeht. Das heißt, der Äquivalenzwert zu einem fossilen erzeugten Strom ist immer derselbe. Aber im Mix natürlich mit mehr regenerativen Energien wird es eigentlich immer besser.
Ja.
Ergibt ja komplett Sinn. Ja, wunderbar. Wenn Sie auch so einen Gedankensprung gehabt haben am Ende, gratulieren wir herzlich und ansonsten sagen wir vielen Dank.
Wir haben gar keine Fragen heute, aber die sparen wir uns heute.
Die einfach. Fragen zu uns selber.
Ja, die deine Cards, wo du immer Werbung machst für den.
die mache ich nicht, ich habe die 5000 Mal erwähnt. Nein, aber
okay.
könntest du...
Fragestunde bleibt heute aus.
Beim nächsten Mal. Aber wir haben am Anfang die YouTube-Video-Kommentare von Shirin David.
Kannst du zum Abschied noch einen Witz erzählen?
Einen Witz?
Fände ich noch schön.
Meinst du echt? Ja. Meinst du mal so einen mit dem...
So ein, also einen, wo ich auf jeden Fall lachen muss.
Das ist eigentlich jeder Witz.
Ja, ich muss meinst echt lachen. Also ich wäre auf jeden Fall der Größte, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne, wenn ich bei diesem Spiel mitmachen müsste hier mit Joko und Klaas und manchmal, wie heißt der nochmal, dem...
nicht lachen oder so?
Ja, aushalten, nicht lachen mit Matthias Schweighöfer noch, ey, ja. Ich wäre so schlecht, ich muss schon immer lachen, wenn der Vorhang aufgeht.
Das, ist wie bei mir, muss ich auch zusammenreißen, wenn ich hier eine halbe Stunde vor dir stehe, dass du nicht lachst. Aber ich kann dir einen erzählen, warum können Skelette nicht lügen?
Weiß ich nicht.
Weil sie so leicht zu durchschauen sind.
Oh, das hast du schon mal erzählt.
Ja, gut, aber
jetzt war aber Schluss.
Jetzt, aber du wolltest den Witz hören. Ich hab dir einen erzählt. Ansonsten Skelettwitze. Schreiben Sie in die Kommentare Skelettwitze. Was ist Ihr Lieblingsskelettwitz? Wenn Sie einen haben, aber bitte alles auf einem jugendfreien Niveau. Bitte. Ja, wir sind ja immer noch ein Qualitätspodcast. Zumindest
die anderen per letzten Folge. Die nicht jugendfreien über die persönliche Nachricht, bitte. An Herrn Münches.
Ich verzichte dankend. Lieber Martin, vielen Dank dir und Ihnen natürlich auch. Wenn Sie Themenwünsche haben, lassen Sie uns die wissen. Wenn Sie vorbeikommen wollen, spontan nochmal zeigen, dass Sie irgendwie Küchenmesser verkaufen möchten oder sonstiges. Wir laden Sie herzlich ein. Wir freuen uns immer über Besuch, qualifiziert oder nicht. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
Tschüss.
Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.